Echte Männer reden. Der Podcast mit Andreas und
Jan.
Und mit Rüdiger. Hallo, liebe Menschen an den Radio-Endgeräten. Wir begrüßen euch recht herzlich aus dem Nabel der Welt aus Krefeld. Und wie der aufmerksame Zuhörer, sicherlich Zuhörer und Zuhörerin, mitbekommen hat, heute mit einem lieben Gast. Hallo, Andreas.
Hallo.
Hallo, Andreas.
Andreas. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, gerne. Erzähl der Welt doch mal, wer du bist.
Okay, also ich bin Andreas Moorkamp, komme aus Münster, bin Mitarbeiter dort bei der Caritas und dort tätig in der Krisen- und Gewaltberatung für Männer und Jungen. Das heißt, ich mache seit ungefähr 15 Jahren Beratung für Männer, zum großen Teil im Rahmen von Gewaltberatung, das heißt Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Und seit einigen Jahren aber auch Männer, die Beratung von Männern in Krisen oder aber von Männern, die häusliche Gewalt erleben, also Opfer von häuslicher Gewalt sind.
Damit hast du wunderbar mit deiner Vorstellung auch schon auf unser heutiges Thema hingewiesen. Wir sprechen heute über das Thema Männer und Gewalt. Recht spezifisch werden wir darüber sprechen, aber auch ein Stück weit allgemeiner. Auch mit dem Blick darauf, dass am 8. März Weltfrauentag ist und zu Recht an diesen Stellen natürlich auch immer über solche Themen von Gewalt von Männern gegen Frauen hingewiesen wird und was wir auch als Männerfachverband und Kollegen in dem Thema auf sozialarbeiterischer, pädagogischer Hilfskontextebene versuchen, um Gewalt zu beenden. Denn ja, Gewalt ist immer ein Problem. Gewalt ist zerstört Beziehungen, Familien. Ja, Gewalt ist einfach eine Katastrophe. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns neben der Zuwendung der Opfer natürlich auch mit den Verursachern von Gewalt beschäftigen. Und da gibt es eine geschlechtsspezifische Komponente auf unterschiedlichen Dimensionen. Da versuchen wir heute ein bisschen auf die Spur zu kommen. Bevor ich aber jetzt schon zu viel erzähle. Jan, ich habe mich mal gefragt, du und ich, wir sind ja auch Gewaltberater. Hast du schon mal Gewalt erfahren in deinem Leben?
Also ich habe als Junge Gewalt auf dem Schulhof erlebt, als ich, wenn ich an so Schulhofkeilereien teilgenommen, ich sage bewusst teilgenommen, weil ich mich dann auch manchmal dazu entschieden habe. Ich hatte auch dann in der, ich glaube, das muss aber vor der 10. Klasse noch gewesen sein, das war meine, ich sag mal, letzte offizielle körperliche Auseinandersetzung, an die ich mich so erinnern kann, dass ich sagen würde, das war wirklich so, straßengewaltmäßig, dass ich mich da mit einem Mitschüler geprügelt habe. So. Ansonsten habe ich dann so nach der Pubertät mich da richtig gut rausgehalten oder raushalten können. Also ich habe mal, natürlich, wenn ich das mitbekommen habe, wenn in meinem Freundeskreis irgendwie beim Feiern oder so eine Szene gewesen ist, wo sich Leute drohten zu schlagen oder wenn sie das auch schon getan haben, dann habe ich mich da auch mal zwischengestellt, bin ja recht groß, da habe ich mich das auch dann getraut, auch mit dem Wissen, okay, ich habe jetzt hier nichts zu befürchten, vielleicht auch mit, das ist auch ein bisschen naiv, aber sonst habe ich Gewalt eher in anderen Kontexten erfahren, wenn ich Sport gemacht habe, so, ich habe mal Eishockey gespielt, das ist ein recht ruppiger Sport, wo dann auch mal über die Regeln hinaus.
Ist ja bekannt dafür, ne? Gerade beim
Eishockey.
Ja,
genau. Ne? Dann schmeißt einer die Handschuhe hin oder manche schlagen da noch einfach zu. Das war für mich dann, natürlich ist es dann eine Strafe gewesen oder ein Regelverstoß. Und für mich hatte es dann immer den Kontext, okay, es war Sport, der hat da Mist gebaut, der hat gegen die Regel verstoßen. Und danach, wenn man das Trikot ausgezogen hat oder dann so den Helm mit dem Gitter abgezogen hat, dann war das halt ein Mensch so dahinter. Also ich habe jetzt nicht geschlagen, sondern jemand hatte mich geschlagen. Ja. Und wenn ich dann mein Gesicht gezeigt habe, glaube ich, hat er danach dann, hatte der halt keine Lust mehr, mich zu verprügeln, sondern das war halt so in diesem Spielkontext, in diesem Sportkontext.
War es eine andere Ebene.
Ja, es war eine andere Ebene. Und ich glaube, das hat auch was mit Gewalt zu tun, dass das in einer nicht mehr so anonymisierten Form gewesen ist. Hm. Da an der Stelle, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Stimmt. Also grundsätzlich deine Frage würde ich damit jetzt so, sehe ich jetzt von meiner Seite als beantwortet.
Ja, aber es ist ja, also ich finde die Frage ja wichtig. Also Andreas, du bist Gewaltberater, Gewalttherapeut. Das heißt, du hast dich fachlich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Was bewegt einen Mann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, von dem wir ja auch, also Schulhofschlägereien und Eishockey und Sport, mal abgesehen davon. Also ne, ist ja auch so eine Männer, ein Stück weit so eine Männerdomäne, sich irgendwie auch körperlich zu messen.
Ja.
Aber was bewegt einen Mann dazu, sich diesem Thema zuzuwenden, von dem wir ja erstmal sagen würden, eigentlich möchte ich, also ich glaube, das gilt für die allermeisten Menschen in Deutschland und dieser Welt, eigentlich möchte ich mit Gewalt erstmal nichts zu tun haben. Ja. Mhm. Und du bist jetzt Gewaltberater und Gewalttherapeut und ist es auch, also ist es auch, inwiefern hat das auch mit deiner Biografie zu tun, dass du dich diesem Thema zugewendet hast? Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen.
Ach, eigentlich mit meiner Biografie nicht so sehr. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da gab es natürlich auch Schlägereien, so auf Schützenfesten oder oft in Verbindung mit Alkohol. Da konnte ich mich Gott sei Dank immer raushalten. Fand es schon auch damals erschreckend, wenn ich das denn erlebt habe, auch als selbst als Zuschauer fand ich das schon sehr abschreckend.
Einmal kurz eine Nachfrage. Mhm. Ich höre oft so die Geschichte, ja, früher mit Gewalt am Schützenfest, da hat man sich auf die Fresse gehauen und danach hat man Bier zusammen getrunken und alles war gut.
Nee, das ist mir ein bisschen zu sehr romantisiert.
Ja, ich finde das nämlich auch spannend. Da musste ich nämlich gerade, ich höre diese romantische Geschichte sehr oft und ich glaube, das war nie so.
Nein, okay. Nein. Mhm. Also ich glaube schon, dass auf dem Dorf der Unterschied vielleicht ist, man läuft den Leuten später nochmal wieder über den Weg. Und früher oder später gibt es vielleicht auch eine Klärung dazu. Ja. Das ist nicht so anonym wie vielleicht in der Großstadt oder wenn ich irgendwie gar keine Verbindung zu den Menschen habe. Aber ich bin weit davon entfernt, das zu romantisieren, weil ich fand das schon auch damals erschreckend, wenn jemand mit einer gebrochenen Nase am Boden lag und im optimalen Fall noch drei Leute dabei waren, die den Aggressor dann aber zurückgehalten haben. Das fand ich schon sehr erschreckend. Ich glaube, ich habe viel mehr im beruflichen Kontext dann Erfahrungen gemacht mit dem Thema Gewalt. Auch da hat es mich erschreckt und gleichzeitig konnte ich aber eine gewisse Distanz aufbauen, dadurch, dass ich in einer professionellen Position war und entschieden für die Arbeit mit Gewalttätern. Das ist tatsächlich erst relativ spät gewesen, als die Frage aufkam, ob ich denn speziell dafür eine Ausbildung machen will.
Mhm.
Und obwohl es super Voraussetzungen gab, mein Arbeitgeber wollte mir die Ausbildung komplett finanzieren, wollte mich freistellen und hat mich durchaus auch geködert, habe ich, glaube ich, sehr lange überlegt, ob ich denn später mit Gewalttätern arbeiten will, weil ich so wenig eine Vorstellung davon hatte, was sind denn das für Leute, mit denen ich dann zu tun habe.
Und was sind das für Leute, mit denen du jetzt zu tun hast, Andreas?
Ah, das ist
Also ich sage das mit einem Schmunzeln, also auch für unsere Hörer, Jan und ich selber, wir sind auch Gewaltberater, also das heißt, wir arbeiten auch mit gewalttätigen Menschen, Männern, Jugendlichen, weil Menschen sind ja nicht nur Täter, Gewalttäter, die sind ja eben auch anders. Und während es uns über eine Gewalttat ja zu Recht und erfreulicherweise recht leicht fällt, uns zu empathisieren, gibt es das Wort? Bestimmt, ne?
Ja.
Also sich empathisch zu sein, Menschen gegenüber, die Gewalt erfahren haben, weil wir halt Bilder haben dazu, wie schlimm das sein muss, ist es natürlich auch schwierig, es zu tun, von Männern zu wissen oder Männern und Menschen und Frauen und allen Geschlechtern zu wissen, die haben Gewalt ausgeübt.
Mhm.
So. Ja, deswegen ist natürlich die Frage immer so die Frage, was sind das für Männer?
Ja, also wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache und ich sage, ich arbeite mit Tätern und dann auch noch Tätern häuslicher Gewalt, kriege ich ganz oft zu hören, boah, mit solchen Typen könnte ich ja nicht arbeiten.
Ja.
Das heißt, es scheint ein gewisses Bild davon zu existieren, was denn diese Typen für welche sind.
Mhm.
Und meine Vermutung und das, vielleicht muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, vielleicht hatte ich dieses Bild auch am Anfang, dass ich dachte, boah, mit solchen Typen will ich denn da mein späteres berufliches Leben mit solchen Typen verbringen und mit diesen Männern oder Menschen arbeiten. Ich glaube, das ist so ein Bild von der arbeitslose Trunkenbold, der im feineren Hemd mit Eierflecken auf dem Hemd da liegt. Frauen, Kinder vermöbelt, wenn sie nicht rechtzeitig das Bier ranholen. Ich glaube, dass ich auch in gewisser Weise dieses Bild vor Augen hatte und deshalb mir die Entscheidung so schwer gefallen ist. Und ich muss sagen, nach über 15 Jahren in dieser Arbeit ist das Bild ein ganz anderes. Das heißt nicht, es ist ein viel besseres. Ich glaube, es ist ein viel differenzierteres. Mhm. Es gibt auch die Männer, die genau mit so einer Haltung in Konflikte gehen und sich so gebärden. Und manchmal haben wir auch so mit solchen Männern zu tun. In den allermeisten Fällen. Deswegen habe ich eben so ein bisschen aufgestöhnt, weil mir die Antwort scheinbar so leicht ist, wenn ich sage, ja, das sind ganz normale Männer. Und das ist genau das, was sich ganz viele Menschen nicht vorstellen können.
Ja, aber das ist ja das, was in der Debatte oft auch verloren geht, weil wir eben genau darüber sprechen, das sind Täter. Mhm. Und es sind erstmal, ich glaube, wir müssen es so breit machen, es sind erstmal Menschen, die haben in einer Situation Gewalt angewendet. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wenden in ähnlichen Situationen immer wieder Gewalt an.
Ja.
Und natürlich, ich sage jetzt Menschen, aber natürlich rede ich auch mehrheitlich von Männern. Wenn wir uns Gefängnisse angucken, wer im Gefängnis sitzt, die sitzen da nicht alle wegen Ladendiebstahl, sondern die meisten, die da sitzen, sitzen da, weil sie mehrheitlich und oftmals immer wieder gewalttätig geworden sind. Und auch diese Menschen und die Männer wissen ja, wenn ich, also das Risiko steigt einfach immens, wenn ich immer wieder zuschlage, sei es zu Hause oder auch auf der Straße, irgendwann steigt das Risiko, dass ich dafür die Konsequenzen tragen muss, nämlich eingesperrt zu werden, um halt für andere Menschen keine Gefahr mehr zu sein.
Ja.
Und das, was wir in den Medien hören, scheint aus unserer Lebenswelt ja so weit weg. Und du beschreibst jetzt ein Bild von Mann, dass es eben nicht dass es eigentlich eher so der Jedermann ist, der bei dir in die Beratung kommt.
Ja, genau. Es gibt auch Statistiken dazu, dass häusliche Gewalt wird erst seit ein paar Jahren in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik gesondert erfasst. Früher lief das unter Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung oder sonstige Delikte. Aber seit einigen Jahren wird es als häusliche Gewalt, als Delikt erfasst. Und das ist ein Delikt, das am wenigsten einem bestimmten Milieu, einer bestimmten Altersgruppe, einer bestimmten Berufsgruppe oder sonst wie irgendwie zugeordnet werden könnte. Und das finden wir in der Beratung bestätigt. Das heißt, wir haben mit sehr unterschiedlichen Männern zu tun. Und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube gerade im Moment habe ich mit einem Mann zu tun, der ist Anfang 20, der hat eine Menge Dinge, die da schieflaufen, war schon im Gefängnis, läuft Gefahr, dass er wieder einfährt, hat eine Drogengeschichte, hat keine Ausbildung, hat Schulden und sonstige Themen, die ihn belasten. Der Älteste ist aktuell, ich glaube, steht kurz vor der Pensionierung. Der ist Jurist bei einer großen Anwaltskanzlei. Das heißt, ich habe genauso mit Langzeitarbeitslosen zu tun wie mit Facharbeitern, mit Lehrern, Sozialarbeitern, Betriebswirten, Juristen, Theologen. Das zieht sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft.
Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied ist der Zugang. Ne? Dass Menschen, die, ich sag mal, in dieses in Anführungsstrichen typische Täterbild passen. Oder, also das habe ich auch schon mal gehört, als ich auf beim SKM damit angefangen habe und dann jemand sagte, wenn ich mir jetzt den typischen Gewalttäter vorstelle und ich sagte schon, ja, den gibt's aber nicht. So, ja. Ne, dass die auch viel näher oder viel enger mit dem so mit der Justiz zusammenhängen. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass der ein junger Mann ist, der eine Drogenproblematik hat und ja, vielleicht auch schon vorher mit der Polizei da in Kontakt gekommen ist. Und dann gibt es auch Leute, hast du gerade gesagt, Juristen, die ja eigentlich ganz genau wissen, was ich da tue, ist eine Straftat.
Ja. Ja.
Und trotzdem machen die das. Das finde ich immer wieder faszinierend,
ja,
weil es bei, also in Männerwelten dann auch immer so rational ist. Ne, so, ja, ne, wir haben hier argumentiert und wir haben uns gestritten und dann hatte ich ja sachlich recht und so weiter. Und das zeigt für mich nochmal, dass es halt ein ganz, ganz anderer Grund ist, als dass irgendjemand doof ist oder sich nicht anders zu helfen weiß.
Nein, also im Gegenteil. Also ich habe mit teilweise hochkompetenten Männern zu tun, die sowohl rhetorisch als auch argumentativ wunderbar unterwegs sind. Unsere Arbeit ist in erster Linie sprachlich basiert. Ja, das heißt, wir reden miteinander und da gibt es manchmal so zumindest die kritische Nachfrage, ah, okay, dann könnt ihr also nur mit Männern reden, die sich auch sprachlich ausdrücken können. Okay, die Sprache brauchen wir. Die Sprache ist Grundlage, um überhaupt hier kommunizieren zu können oder es ist ein Hauptteil. Allerdings empfinde ich die Arbeit mit, ich sag jetzt mal, akademisch vorbelasteten Männern manchmal deutlich schwieriger, weil die rhetorisch sowas von in der Lage sind und gewieft sind, ihre Verantwortung für das, was sie getan sind, im dritten Relativsatz noch zu verschwurbeln. Und da ist mir manchmal die Arbeit mit dem Mann, der gerade raus ist und klare, einfache Sätze spricht, ist deutlich einfacher als mit einem akademisch geprägten Mann. Und es ist ja so, es gibt kaum Männer, zumindest bei uns in der Beratung, die sich vornehmen, ihre Partnerin oder ihre Kinder zu schlagen. Das ist keine bewusste Entscheidung. Wenn es doch so eine ist, dann sage ich auch sehr deutlich, dann sind diese Männer bei uns falsch in der Beratung. Das heißt, wenn ein Mann der Meinung ist, dass er das Recht hat, seine Frau oder seine Kinder zu schlagen, damit er das erreicht, was er will, dann ist das kein Fall für die Beratung. Das ist das kein können wir mit diesem Mann nichts erarbeiten, weil ich werde es in der Beratung nicht schaffen, dem zu sagen, nein, das ist falsch, was Sie da tun. Und in den allermeisten Fällen bin ich mir sehr sicher, die Männer wissen, dass es falsch ist, was sie tun. Sie verstoßen gegen Straftaten. Wir sprechen über Straftaten.
Ja. Vielleicht, ich versuche nochmal so den Kreis ein bisschen größer zu ziehen. Während ihr vorhin erzählt habt, musste ich auch nochmal nachdenken. Andreas, du sagtest gerade, du hast viel mit Männern zu tun, die im Rahmen von häuslicher Gewalt auch tatsächlich Hilfe suchen bei dir. Also es sind ja wirklich auch viele, die kommen und haben ein Problem und definieren das auch für sich so, scheiße, was tue ich da?
Ja.
Ich musste gerade nochmal an mich denken, also Gewalt als Thema von Männern. Ich bin als 13-Jähriger, ich wollte gerade sagen, eins auf die Nase bekommen, das klingt aber auch schon wieder so klein. Ich habe eins in die Fresse, mir hat jemand in die Fresse gehauen, nachdem ich mit 13 Jahren, ich war mit zwei Freunden am Schwimmbad und wir wurden abgeholt und mussten dann auf die Mutter eines Freundes warten und dann waren andere Jugendliche, ich schätze so 3-4 Jahre älter, die haben da irgendwie gefragt, wer wir sind, was wir machen, also haben uns angequatscht, und ich hatte tierisches, weiß ich noch, und dann eine kurze Zeit später guckte mich einer von den einer von den Assis guckte mich an und sagte, wie hast du Hurensohn gesagt? Und ich hatte eine sitzen. Ich habe definitiv nichts gesagt, weil ich mir schon vorher in die Hose gemacht hatte, weil ich solche Angst vor denen hatte. Und für mich in der Zeit danach war lange so die Frage, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich wirklich gefragt, ob ich Hurensohn gesagt hatte, was ich definitiv nicht habe.
Ja.
Und natürlich dann so Erklärungsversuche zu machen, wieso hat er das gemacht? Was habe ich gemacht an der Stelle?
Ja.
Und so ein Teil, was du auch gerade vorhin sagtest, Jan, als im Eishockey irgendwie dieses Risiko, Und was du auch sagtest, Andreas, auf der Scheunenparty als Junge eins auf die Fresse zu kriegen, schwang irgendwie mit,
ja, ja,
ist aber normal. Und ich kann zu meinem wirklich sagen, von der Verletzung, der hat mich leicht, also ohne es zu relativieren, der hat mich nicht mit voller Wucht zusammengeschlagen, sondern der hat mir einen Kinnhaken, so einen leichten Kinnhaken gegeben. Ich war fertig. Ich habe die ganze Rückfahrt mit meinen Freunden im Auto der Mutter gesessen, geheult, weil ich das nicht gecheckt habe, weil ich vollkommen fertig war, was da los war, und kann mich da heute noch gut erinnern. Und das war zum Glück, muss ich sagen, einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich mit Gewalt zu tun hatte. Aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, jetzt die Polizei zu rufen oder Anzeige zu erstatten. Und bis heute natürlich ein Teil von mir fragt sich, warum hat er das gemacht?
Ja.
So, ich weiß auch nicht, natürlich, ihr könnt auch nicht in die Köpfe gucken, ne? Aber das ist für mich so eine Dynamik. Ja, die wirft natürlich Fragezeichen auf.
Ja, ich glaube, man muss da sehr deutlich unterscheiden nochmal zwischen der Gewalt, die wir oftmals erleben oder sehen oder von der oft auch in der Öffentlichkeit gesprochen wird, dass es Schlägereien auf der Partymeile gibt oder an der Bushaltestelle oder ob wir über das über die häusliche Gewalt sprechen.
Mhm. Ja.
Bei der häuslichen Gewalt geht es nun mal um eine andere Dynamik, das ist Beziehungsgewalt, das sind in der Regel genau die Menschen, die zueinander in Beziehung stehen. Und genau das ist ganz oft der Punkt oder auch die Frage, mit der die Männer in Beratung kommen. Ich verstehe das nicht.
Das ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Also, liebe Hörer, stellt euch vor, den Menschen, den ihr am meisten liebt, mit dem streitet ihr. Klar, es kommt, das geht uns allen so, dass wir streiten und dann die Entscheidung zu treffen. Also es ist ja subjektiv, glaube ich, keine Entscheidung zu merken. Jetzt bin ich gewalttätig. Ich habe jemanden weggeschubst übers Anschreien hinaus. Und ich glaube, wenn du von Gewalt sprichst, Andreas, dann meinst du ja jetzt im ersten Gedanken auch immer die körperliche Gewalt. Also es gibt andere Gewaltformen auch, aber ich glaube, wir sprechen jetzt ja erstmal wirklich um Gewalt von jemanden schubsen, jemanden schlagen. Ja.
Genau. Also wir arbeiten schon mit einer sehr engen Definition von Gewalt, nämlich jemanden körperlich zu beeinträchtigen. Mhm. Und jetzt kommt die Erweiterung, oder ihm dies anzudrohen. Das heißt, wenn der Betreffende nicht mehr einschätzen kann, was passiert als nächstes, also wenn er Angst bekommt, dann würde ich das sehr deutlich auch als Gewalt definieren. Und ich hab mit Männern zu tun, die sagen, ich habe meine Frau nie angepackt. Das würde ich auch nie tun.
Ja.
Aber wo ich mir vorstellen kann, wenn dieser Mann mit einer entsprechenden Mimik und Gestik seine Frau anschaut und sagt, machst du das noch einmal, dann ist das ein extrem gewalttätiges Verhalten. Weil das Gegenüber kann nicht mehr einschätzen, zu was ist dieser Mann in der Lage.
Aber vielleicht kommen wir ja noch ein bisschen dem auf die Spur, warum ich mit 13 als ein Kinder angekriegt habe und warum Jan beim Eishockey fast verprügelt wurde. Andreas, warum üben Männer Gewalt aus? Wenn die doch, wie du es beschreibst, genau wissen, dass es verboten ist, dass es eine Straftat ist und dann noch gegen die Menschen, die sie am meisten lieben.
Wie tun sie das? Wenn ich das mir genau überlege vorher, bevor ich das denn tue, also es zu einer wirklichen Entscheidung wird, dann würden viele Männer wahrscheinlich auch sagen, okay, nee, allein die Konsequenzen reichen mir schon.
Ja.
Und sowieso, das will ich meinem Gegenüber nicht antun. Ich glaube nur, dass das oftmals Situationen sind, die eben nicht bewusst ablaufen, sondern wo diese Männer reagieren. Das heißt, sie sind mit einer Situation konfrontiert, und in der Situation sind sie nicht diejenigen, die sich machtvoll fühlen, überlegen fühlen und sagen, oh, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ich könnte ihm eins in die Fresse hauen, ich könnte es auch lassen, ich könnte auch weggehen, ich könnte auch nochmal mit ihm reden. Nein, das sind Situationen, in denen sie eher überfordert sind oder in denen sie eher mit einem Frust durch die Gegend laufen, die mit dem Betreffenden gar nichts zu tun haben. Wo Jan, du vielleicht gar nicht derjenige warst, der gemeint war, sondern wo jemand wirklich im Vorfeld etwas mit sich ausmacht, zu dem er gar keinen Zugang kriegt oder was ihm gar nicht bewusst ist. Und dann reicht ein blöder Blick von so einem Typen, der mir schräg kommt, und an dem lasse ich irgendwas aus, was aber eigentlich eher mit mir und mit meiner Situation zu tun hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Männer schon als Jungen lernen. Mhm. Nämlich genau schon als Junge immer zu versuchen, die Oberhand zu haben. Mhm. Weil wenn ich nicht die Oberhand habe, dann bin ich ein Loser. Dann bin ich im schlimmsten Fall, und das ist das, was mich manchmal wirklich erschreckt, ist dieser Begriff des Opfers,
ja,
mittlerweile als Schimpfwort, mhm, als Abwertung eines anderen genannt wird, wobei, glaube ich, jeder weiß, was, und ich glaube, ganz viel, gerade ganz viele Jungs und Männer wissen, ja, Opfer zu sein, ist echt scheiße. Das, aber das passt so wenig zu einem Bild, zu dem Bild, was wir von uns selbst haben. Opfer sein darf ich nicht sein.
Ja.
Und weil sonst, das würde bedeuten, anzuerkennen, dass ich nicht alles im Griff habe. Dass etwas über mich kommt, dass ich mit etwas konfrontiert bin, was ich nicht steuern kann, wo ich keine Antwort drauf habe, wo ich nicht als gestandener Kerl rausgehe, sondern wo ich wirklich weg, boah, das.
Du hast vorhin gesagt, Männer, die ihre Frauen schlagen, die erleben sich als reaktionär in der Situation.
Ja.
Das heißt, die Frauen sind schuld, dass sie eins auf die Nase kriegen?
Ja.
Ja?
Genau, das ist ihr Denken. Mhm. Weil ihr gewalttätiges Verhalten ist nur eine Reaktion auf das Verhalten ihrer Frau. Mhm. Also wenn meine Frau nicht diesen Satz oder das und das gesagt oder getan hätte, dann wäre ich doch nie in der Situation gewesen, dass ich ihr eine geknallt hätte.
Ja.
Also das ist so das Fatale, was diese Männer ja nicht zusammenbekommen. Die sitzen im Erstgespräch da und sagen, Herr Morkamp, ich bin nicht so ein Typ, ich bin nicht so ein Schlägertyp. Ich laufe nicht durch die Gegend und verprügel wahllos irgendwelche Leute.
Verprügel nicht Rüdiger am Schwimmbad, nur weil er da sitzt und auf
genau, den Hammer von seinem Kumpel bin wartet. ein produktives Individuum dieser Gesellschaft. Ich halte mich an alle Gesetze. Da kann der Nachbar auch noch so ein schlimmer Mensch sein, dem würde ich doch nie eine reinhauen.
Ja.
Ich habe mich aber nicht unter Kontrolle im Konflikt mit meiner Frau. Das heißt, und das ist deren Logik, dass sie sagen, ja, das muss ja was mit meiner Frau zu tun haben.
Ich möchte an der Stelle nochmal ganz, ganz klar sagen, um Missverständnissen bei unseren Zuhörerinnen vorzubeugen, das ist das Denken der Männer, dass sie reagieren. Ja. Natürlich, wir als Beobachtersituation wissen, dass sie ganz alleine verantwortlich dafür sind, für ihre Entscheidung, jemandem Gewalt anzutun oder anzudrohen.
Ja.
Ganz gleich, was der andere vorher gesagt, getan, nicht gesagt hat, sondern es ist eine Entscheidung und jetzt gleich schlage ich zu.
Es ist auch deswegen ziemlich wichtig, den Gewaltbegriff so einzugrenzen. Mhm. Ne? Also zu sagen, es ist entweder die Androhung oder Durchführung einer körperlichen Beeinträchtigung. Ich erlebe das auch häufig, dass dann die Männer sagen, aber meine Frau hat vorher psychische Gewalt ausgeübt und das ist doch auch Gewalt und das ist genauso schlimm.
Genau.
Und ich habe mich ja nur gewehrt.
Ja.
So, und eigentlich muss die ja auch ins Krankenhaus zur Polizei und die ist ja ganz schlimm.
Ja.
Also die Reaktion.
Ja, also ich, das ist das Fatale, beziehungsweise das ist die Aufgabe in der Beratung, weil die Männer erleben sich als diejenigen, die reagieren. Und deshalb kommen sie aus der Nummer auch nicht raus. Deshalb gibt es Gewaltkreisläufe, die sich immer und immer wieder wiederholen.
Ja.
Und genau da ist der Punkt, dass diese Männer erkennen, dass sie die Wahl haben. Ja, sie sind vielleicht auch mit einer Situation zu Hause, bedingt auch durch die Partnerin konfrontiert. Und trotzdem haben sie die Wahl.
Wie kriegst du das in das Denken der Männer rein, Andreas? Einerseits sagst du, sie erleben diese Situation als nicht rational, sondern erleben sich als reaktionär. Das heißt, sie fühlen sich wahrscheinlich schon ein Stück weit in die Ecke gedrängt und glauben dann, die Gewalt sei die letzte Wahl.
Mhm.
Und du versuchst aber dann mit Sprache ihnen zu erklären, dass sie eine Wahl hätten. Das heißt, genau diese Wahl, ach, jetzt merke ich, jetzt haue ich hier gleich eine rein, jetzt entscheide ich mich aber dann anders.
Ja.
Wie gelingt dir das? Oder wie gelingt dir das? Also es ist wahrscheinlich damit getan, ihnen das zu sagen, ah ja, stimmt, gute, danke, Herr Morkamp, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Sondern was steckt deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach dahinter? Wo muss man hinschauen?
Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, den wir schon aus unseren Kindheitstagen von unseren Eltern kennen, dann geh doch einfach. Mhm. Ja, der Junge, der gerne auf dem Schulhof provoziert und damit ich ihm nicht eine reinhaue, sagt, dann geh doch einfach. Der Klügere gibt nach. Das sind Sprüche, die wir Zeit unseres Lebens kennen. Und jeder von uns weiß, so einfach ist das nicht.
Ja.
Und trotzdem ist, sich umzudrehen und zu gehen und eine Situation zu verlassen, erstmal eine wirksame Krisenintervention.
Ja.
Der Punkt ist aber, dass diese Männer erleben müssen, dass es sich lohnt zu gehen und dass es nicht ein ich muss ja gehen, und aber eigentlich habe ich verloren, weil dann hat meine Frau gewonnen, die hat das letzte Wort. Hm. Ich sage allen Männern, und wenn sie es schaffen, sich umzudrehen, nachdem sie schon 2 Stunden mit ihrer Frau gestritten haben und irgendwann merken sie, ich komme nicht weiter, ich gehe jetzt, ist das ein hochverantwortliches Handeln.
Ja.
Und das ist, und das sage ich den Männern auch immer wieder, es ist eine Krisenintervention. Es ist kein Ansatz, um einen Konflikt zu lösen, aber es ist erstmal etwas, wo sie sich selbst und vor allen Dingen ihre Partnerin in Sicherheit bringen.
Ja.
Und das kann ich aber nur, wenn ich das als verantwortlich erkenne und nicht als klein Bein geben oder Schwanz anziehen, wie ich es manchmal auch mit den Männern benenne, weil das tue ich einmal, das tue ich zweimal und mit dem Glaubenssatz von wegen der Klügere gibt nach, tue ich es auch das dritte Mal, aber irgendwann sage ich, wieso soll ich eigentlich immer gehen? Weil warum soll ich immer den Mund halten? Sondern diese Männer müssen für sich die Erfahrung machen, dass es tatsächlich eine Handlungsoption ist.
Ja.
Und genauso, und das ist durchaus die Haltung, mit denen ich den Männern begegne, sie sagen, ja, sie können sich entscheiden, ihre Frau zu schlagen. Das ist etwas, was sie tun können. Und ich kann sie davon nicht abbringen. Nicht mal das Strafgesetzbuch kann diese Männer davon abbringen.
Ja.
Weil die Androhung von Strafe, das ist auch etwas, was ich rational weiß, aber was mir in der Situation, in dieser hochemotionalen Situation mit meiner Partnerin nicht hilft. Da überlege ich nicht, okay, leichte Körperverletzung heißt, na, da komme ich mit einer Bewährungsstrafe davon. Diese Gedanken kommen da nicht.
Nein, also das ist ja die gleiche Absurdität, wenn man dann bei Diskussionen hört, also ich kenne das noch, ich habe lange in der Jugendgerichtshilfe gearbeitet und dann kommen so Ideen, wir erhöhen jetzt, wenn dann wieder was ein Jugendlicher was besonders Schlimmes getan hat, wir erhöhen jetzt die Maximalstrafe beim Jugendstrafrecht auf 15 Jahre.
Abschreckend. Ne?
Genau, und dann, wo ich auch denke, genau, jeder 17-Jährige denkt, ach, bevor ich den jetzt umbringe, da muss ich aber 15 Jahre in Bauern statt 10, dann lasse ich es lieber. Also das ist natürlich vollkommen absurd. Und gleichzeitig finde ich ja, Andreas, was du beschreibst, einen ganz wichtigen Schritt, weil überhaupt dann, also das ist ja der erste Moment in der Lage, sich selber zu versetzen und sehen, ich bin hier jetzt in einer Situation, in einem Diskurs, in einem Konflikt, der in der Regel auch keine Lösung hat.
Ja,
genau. Ich weiß nicht, ob ihr, die hier zuhören, diese Konflikte kennen. Also ich kenne die ja, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, ja, du hast aber das nicht gemacht und du hast das nicht. Und man ergießt sich so in Vorwürfen.
Ja,
und dann auch zu merken, das kann man 3 Jahre machen, dieses Spiel, oder 10 oder 20, aber es gibt ja keine Lösung. Ich glaube halt, das wäre dein Job gewesen, du siehst das anders.
Beziehungsweise suchen vielleicht auch Männer dann die Lösung auf so einer inhaltlichen Ebene oder in Argumenten und eigentlich liegt oder läge die Lösung ja woanders. Es geht ja nicht um Inhalt, es geht ja dann immer um Beziehung oder Gefühle oder so. Der Konflikt liegt ja da drunter und es ist ja auch in Firmen oder in jeglichen Institutionen, wenn Konflikte da entstehen, dann setzen sie sich mal zusammen und klären sie das mal sachlich.
Mhm.
So, das geht nie. Also nie im Leben funktioniert das.
Das ist immer im Kindergarten so super, ne? Ja, jetzt vertragt euch mal wieder.
Jetzt
gebt euch mal die Hand.
Ja,
genau. Dann gibt man sich auch die Hand, weil man keinen Stress mehr mit der Erzieherin haben will und ist genauso genervt.
Und das fängt im Kindes- und Jugendalter an und findet natürlich im Erwachsenenalter mit den Rollenzuschreibungen, mit denen wir heute nach wie vor durch die Gegend laufen, mit denen wir konfrontiert sind, seine Fortsetzung. Und ich glaube, und das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit mit diesen Männern, dass diese Männer akzeptieren, dass sie nicht für alles eine Lösung haben. Das ist so, ich glaube, ein großer Knackpunkt, dass Männer glauben, ein Problem ist dazu da, gelöst zu werden. Und wenn es ein größeres Problem ist, dann muss ich mich eben mehr anstrengen, damit ich dieses Problem löse. Und das ist so, es darf am Ende nicht stehen, ich habe keine Lösung, ich weiß einfach nicht weiter. Weil das heißt, ich scheitere. Und ein Scheitern ist nicht nur ein Scheitern in diesem Problem, sondern ich als Person bin gescheitert. Ich mit meinen Ansprüchen bin gescheitert. Ich mit meinen Rollenzuschreibungen bin gescheitert. Und an der Stelle setzt eben ganz oft so ein Mechanismus ein, dass ich, wenn ich scheitere, mich auch abwerte. Ich krieg's nicht gebacken.
Ja.
Ich schaff's nicht mal mit meiner Frau dieses und jenes billige Problem zu lösen. Und ich habe in meiner Beratung, ich habe mal mit einem Tierarzt zu tun gehabt, der das sehr anschaulich beschrieben hat. Der sagte, es ist verrückt. Ich bekomme es hin, ein Springpferd für 100.000 Euro zu operieren unter Vollnarkose. Ich habe einen Assistenten oder eine Assistentin, die kann ich instruieren und nebenbei kann ich noch ein Telefonat annehmen. Das kriege ich alles hin. Dann komme ich nach Hause und streite mit meiner Frau darüber, ob die Kinder noch eine halbe Stunde länger Fernsehen schauen dürfen. Und dann merke ich, ich komme nicht weiter. Und das ist etwas, was ich, und das hat er sehr, sehr deutlich gesagt, sagt, das kriege ich mit meinem Selbstbild nicht hin. Ich kann alle möglichen Probleme, alle möglichen wertigen Probleme, das kommt ja dann auch nochmal dazu, ne? Da steckt Geld dahinter, da steckt Ansehen dahinter in meiner Tierarztpraxis. Aber zu Hause kriege ich es nicht mal hin, so ein billiges Problem zu lösen. Und dann setzt so ein Denken ein, ich muss. Und ich muss die Oberhand gewinnen und ich muss irgendwie wieder, ich muss irgendwie die Lösung hinbekommen.
Mhm.
Und dann am Ende solcher Situationen stehen ganz oft Situationen, von denen diese Männer im Nachhinein, wenn sie dann wieder einen klaren Gedanken fassen können, dass sie sagen, wie konnte ich nur? So ein banales Problem. Und das ist das, was diese Männer immer wieder sagen. Es ging nur um ein ganz banales Problem. Ich verstehe heute im Nachhinein nicht mehr, wie ich so weit kommen konnte.
Ja. Mir gingen also verschiedene Gedanken durch den Kopf. Ich möchte gleich nochmal über so eine gesellschaftliche Dimension mit euch sprechen, weil es ist ja oft so, die Männer sind die Täter, die Frauen sind die Opfer, was glaube ich auch, also ein Satz, der auch seine Daseinsberechtigung hat, aber ich glaube auch Sachen vereinfacht.
Ja.
Gleichzeitig wollte ich mal fragen, warum verprügelt ihr eure Partnerinnen eigentlich nicht? Ihr seid ja auch Männer.
Mhm.
Was macht ihr denn, was unterscheidet, also ich spreche jetzt einfach mal voll mich mit, ich verprügel meine Frau auch nicht.
Mhm.
Ich sage das mit so einem Lächeln, ich werde es gar nicht lächerlich machen, aber man darf ja nicht vergessen, also wir drei sind ja auch Männer, wir sind heterosexuell, wir sind in Partnerschaft oder waren in Partnerschaft, Andreas, du und ich, wir sind verheiratet. Jan hat auch viele Beziehungen schon gehabt mit Frauen und in der Regel liefen die gewaltfrei ab.
Mhm.
Ja.
Also, oder nicht?
Nein, also
ja.
Ja, also ich kann
also
sagen.
Also ich frage deswegen, was machen wir denn anders? Was machen wir denn anders? Wo du erzählst, Andreas, da sind diese Männer, die kriegen es nicht hin, die sind so aufgewachsen, die wissen es nicht besser, die sind zu doof, um ihre Frauen nicht zu verprügeln, nein, obwohl das schlaue Menschen sind.
Totaler Quatsch.
Ja, genau, aber jetzt, also ich habe es geschafft, mit meinen Partnerinnen und mit meiner Ehefrau bisher auf Gewalt zu verzichten. Ich bin noch nicht Opfer geworden von meiner Frau und ich verprügel meine Frau nicht.
Ja.
Das darf die Welt wissen. So, was mache ich richtig? Oder woran?
Ich weiß nicht, was du richtig machst. Ich kann sagen, was ich tue oder was ich getan habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe in meinem Leben auch schon Grenzen überschritten.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass ich in meinem Leben Situationen erlebt habe oder mich in Situationen befunden habe, wo ich zumindest den Gedanken daran hätte, dass ich sage, ey, boah, ich bin Vater von zwei Kindern und es hat Situationen gegeben, wo ich dachte, boah, ich könnte an die Wand klatschen.
Meine Frau hat immer, liebe Grüße, meine Frau hat immer das Bild von explodierenden Köpfen. Ich sehe dann, wie bei meinem Gegenüber der Kopf explodiert und das wäre so schön, wenn es
so das heißt, würde. Also diese Fantasie ist da und ich glaube, da kann sich niemand von frei machen und das, was ich vielleicht anders mache, ist, dass ich anerkannt habe für mich, dass ich überhaupt in solche Situationen kommen kann. Dass ich so verzweifelt bin, dass ich keine Lösung habe und dass es an manchen Stellen darum geht, dass diese Situation auszuhalten. Oder aber, dass ich gelernt habe oder das große Glück habe, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, wo ich auch in wirklich kritischen Phasen das Kind abgeben konnte.
Ja.
Also ich kann nicht mehr.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, dass wir Männer, und das ist das Schöne, weil ich in der Beratungsarbeit mit den Männern viele Situationen so gut nachvollziehen kann, weil ich sie selbst kenne.
Ja.
Ich muss nicht gewalttätig geworden sein, um mit gewalttätigen Männern arbeiten zu können.
Mhm.
Aber ich muss nachvollziehen können, nachempfinden können, was diese Männer erlebt haben.
Ja.
Und das ist das Schöne. Ich bin, wie die meisten meiner Klienten, bin ich eben ein Mann. Und ich bin Vater, ich bin Sohn, ich bin Bruder. Also es sind alles Rollen, die eben die gleichen sind wie die von den Männern, mit denen ich beruflich arbeite.
Ja.
Es gibt viele Situationen, wo ich mich, wenn ich den Männern zuhöre, ich mich sehr an Situationen aus meinem Leben erinnert fühle. Und ich habe das Glück und die Fähigkeit entwickelt, ich glaube wirklich entwickelt, zu sagen, ja, ich erkenne das an, dass ich an dieser Stelle scheitere.
Ja.
Und das ist das, was wir versuchen, den Männern zu vermitteln, dass sie lernen, scheitern zu dürfen, ohne sich in ihrer Gänze abwerten zu müssen.
Mhm.
Weil sie aus viel mehr bestehen, aus viel mehr Anteilen bestehen, als dass sie in dieser Situation etwas nicht geschafft haben.
Ich habe da noch eine Ergänzung zu. Also kann mich da gerade auch an eine Situation erinnern, die, wenn ich mich da nochmal so reinversetze, mich auch, glaube ich, sehr gut spüren lässt oder nachvollziehen lässt, warum Männer gewalttätig werden. Also ich finde auch, dass man nicht Gewalt ausgeübt haben muss, um nachzuvollziehen zu können, warum das manche Männer machen.
Mhm.
Also ich habe ja gerade von dem Eishockeyspieler da erzählt, der mir da eine mitgegeben hat. Diese Gedanken hatte ich auch. Ne?
Yeah.
Also vor allem auf der Position, auf der ich gespielt habe, da waren dann immer Leute, die waren schneller als ich. Oder yeah. So, und dann, boah, dem hau jetzt aber gleich eine rein. Und ich hatte auch schon eine Situation mit einer damaligen Freundin, die mich so genervt hat, dass ich am liebsten, das war beim Kanufahren, da habe ich ihm irgendwann gesagt, ich hätte am liebsten mich umgedreht und eine Paddel geschwungen.
Mhm.
Und ich habe nicht das getan, sondern ich habe einfach gesagt, boah, du nervst mich gerade. Wir sind hier gerade auf dem See, es regnet, es gewittert und ich will einfach nur hier weg, denn sonst sterben wir gleich. Mhm. Denn
es ist hier gefährlich. Und gewittert auf dem See, genau.
Ja, ja. Und sie hat gemeckert und es regnet und schlechte Laune. Und das war für mich total wichtig, diesen Ärger auszudrücken und zu sagen, jetzt halt die Klappe, ich bringe uns jetzt hier in Sicherheit. Und dass dieser Ärger oder die Wut oder die Energie dann auch mal raus musste und dahin, wo sie eben hingehört, in diesen Streit.
Ja.
Also das, was Männer, die dann einen Streit auf der sachlichen Ebene klären möchten und die Beziehungsebene vergessen, ist ja auch, dass sich da ja auch einiges ansammelt
an
Kränkungen und noch eine Grenzüberschreitung und dann noch eine Grenzüberschreitung, noch eine Selbstabwertung, weil muss ja alles im Griff haben. Und ja, dann ist das ein sehr eine gute Prävention, diesem meinen Ausdruck zu verleihen, vorher schon.
Ja, ich habe da mal eine steile Hypothese zu. Ich warte ja immer noch auf unseren ersten Shitstorm oder auch die Beschwerdemails unter, ich gucke noch gerade die E-Mail-Adresse nach, emr-podcast@sklmv.de. Also steile These. Ich glaube, Männer sind tatsächlich, wenn du so sagst, ne, dann werde ich beim Eishockey links und rechts überholt, ne, und bin dann auch irgendwie der Schwächere. Was du sagst, Andreas, dann gibt es Diskurse und Diskussionen, wo man sich an die Wand geredet fühlt, Unser Beratungsangebot läuft unter dem Podcast Echte läuft unter dem Podcast unter dem Titel Echte Männer reden. Jan, du beschreibst auch gerade, da wird irgendwie gesabbelt und geredet und inwiefern wir dann tatsächlich auch in solchen Beziehungssituationen mit Frauen unterlegen sind, weil sie besser über Beziehung, über sich, über ihre Bedürfnisse reden können. Ich habe gesagt, steile These. Ich sehe, du willst mich unterbrechen. Mhm. Steile These. Und wir das aber dann in so ein Wettbewerbsformat bringen. Also ich muss aber jetzt gewinnen. Und es gibt ja im Grunde, wenn ich sage, ich bin traurig, weil ich mich von dir nicht gesehen fühle, du hast keine Zeit für mich, dann ist es ja nichts, was für einen Wettbewerb offen ist, worüber es dann zu diskutieren gilt, sondern dann ist das zu akzeptieren. Und ich weiß nicht, inwiefern Männer sich dann auch manchmal ermutigt fühlen, an der Stelle dann in irgendeinen Diskurs einzusteigen. Aber genau, Jan.
Ich wollte das gerade noch ergänzen, es geht auch darum, dass vielleicht Männer einen Wettbewerbsgedanken haben oder dass es dann einen Unterschied gibt, wie man in Beziehung treten kann. Und das andere ist, glaube ich, das muss ich gerade dran denken, als du von dem nochmal von dem Eishockey-Spiel gesprochen hast. Es geht, bitte.
Ja, der ist präsent heute, der Eishockeyspieler.
Ja, boah, wenn ich den erwische, dann geht es auch häufig darum, dass Männer auch ihre Grenzen nicht spüren. Also gerade mit dem Sport, ne, Männer erleben Zeit ihres Lebens Grenzüberschreitungen. Also Grenzüberschreitungen gehören in jede Männerwelt dazu. Mhm. Also wir haben, Andreas und ich, wir haben Sport gemacht. Ich weiß nicht, ob hast du auch mal
Sport gemacht? Ja, ich habe auch mal Sport. Das sieht man doch, Jan.
Ich glaube,
ja,
stimmt. Tischtennis, oder?
Und es gibt immer Bemerkungen, es gibt immer blöde Sprüche. Ich kann mich
so jetzt gerade hier Grenzüberschreitung. Entschuldige, Jan.
Ich habe dir eine Frage gestellt. Ja. Ich habe damals, als ich in der Schuleishockeymannschaft gespielt habe, hat mir jemand erzählt, dass ein Bekannter von ihm in einem Eishockeycamp in Kanada gewesen ist. Da war es Usus, dass Neuankömmlinge auf die Bank mit Klebeband gefesselt werden, dann werden in die Genitalien rasiert, so Frischfleisch. Und das ist eine unglaubliche Grenzüberschreitung, die dann in Anführungsstrichen dazugehört.
Ja.
Und das
so
Lernen,
Rituale, ne?
Ja, und das Lernen, Männer dann über sich ergehen zu lassen. Und so,
mit
ja,
einem gut. Lachen noch, ne? Jetzt
ja,
gehöre ich
stimmt,
dazu. Ja, ne? Muss ich auch durch.
Mhm. Ja. Und dass da Männer ein Gespür für verlieren, nicht nur an diesen Stellen, sondern also an körperlichen Grenzen, an den Grenzen, über die wir schon in der vorletzten Folge gesprochen haben, als wir über Männer und Arbeit gesprochen haben, über Grenzen drüber zu gehen und sich nicht mehr zu spüren und sich eben auch in Beziehung gar keinen Standpunkt mehr zu haben und sich da komplett zu verlieren.
Und das ist doppelt dramatisch an der Stelle, weil Beziehung und Liebesbeziehung ja gerade sich durch eine sensible Intimität auszeichnet. Das heißt, Intimität erreiche ich ja, wenn zwei Personen von beiden Seiten mit dem gleichen Wunsch und Willen aufeinander zugehen und sich auf ein Maß von Intimität einigen. Ne? Und das funktioniert ja eben nicht, wenn der eine sagt, ich will aber jetzt, sondern das funktioniert nur im Konsens. Und mit dem, was du gerade beschreibst, ne, halt auch Grenzverletzungen zu ertragen und über sich ergehen zu lassen, finde ich, das hat eine geschlechtsspezifische Dynamik, ne, wo wir als Berater ja vielleicht auch eben nachhelfen müssen, nee, das war damals definitiv nicht okay, dass du an die Bank getaped wurdest und abrasiert und du musst noch darüber lachen. So.
Das Verrückte ist, wenn man mit den Männern genau über diese Situation nochmal sehr ernst spricht, dann erlebe ich das ganz oft, dass diese Männer das sehr wohl als Grenzüberschreitung wahrnehmen. Sie haben es nur nie zugelassen.
Ja.
Weil das würde bedeuten, auch einzugestehen, naja, da bin ich auch Opfer. Mhm. Opfer dieses Rituals oder Opfer dieses dieses Rituals und wenn ich sagen würde, da bin ich nicht mit einverstanden, dann gehöre ich nicht mehr dazu.
Ja.
Also muss ich da durch. Und das ist, erstmal ist ja verrückt, dass diese Rituale überhaupt entstehen und man glaubt dadurch, jemanden, also durch so eine Erniedrigung, jemanden in seinen Kreis aufnehmen zu können. Das alleine ist ja schon völlig verrückt. Ich glaube aber auch in viel alltäglicheren Dingen ist das scheint es zur Sozialisation von Männern zu gehören, etwas also eigene Verwundbarkeit, eigene Verletzbarkeit nicht spüren zu dürfen. So nach dem Motto, was mich nicht tötet, macht mich nur noch härter. Und da, nur damit komme ich durch.
Ja.
Und genau dieser Aspekt, der funktioniert vielleicht im Arbeitsleben, der funktioniert vielleicht im Sport, aber er funktioniert definitiv nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung.
Ja.
Wenn ich mit dieser Haltung in die Beziehung reingehe, dann erreicht meine Partnerin mich nicht.
Ja.
Dann gibt es keine Nähe, dann gibt es keinen Kontakt.
Und ich glaube, er funktioniert auch beim Sport und im Arbeitsleben nur bedingt. Also ich glaube, er funktioniert an der Stelle, wenn es darum geht, der Schnellste, der Geilste, der Größte, der Coolste zu sein. Und er funktioniert auch dramatischerweise dadurch, dass man auch von gewissen Gruppen, weil das so präsent ist, die Resonanz kriegt und sagt, ja stimmt, du bist auch der Geilste, der Größte und der Beste. Aber wenn man sich zum Teil anguckt, ne, also ich habe leidenschaftlich gerne Tour de France geguckt, ja, und wenn man dann so mitbekommt, was diese Männer sich da angetan haben, sich zu Tode gehungert, was sie sich gespritzt haben, um die Besten zu sein, ja, und gefeiert wurden ohne Ende, ne, ah, Lance Armstrong mit nur einem Hoden fährt er die Berge hoch, ne, gedopt bis unter die, also bitte verklag mich nicht, Lance, falls du es immer noch nicht eingestanden hast, dass du es gemacht hast, bis unter die Haarspitzen voll gedopt, ja, also was tun sich diese Menschen und in der Regel diese Männer an für diesen Erfolg, also alle körperlichen Grenzen und Gesundheit missachtend für diesen scheinbaren Ruhm und werden noch dafür gefeiert.
Ja.
Also Wahnsinn.
Ja, aber das ist, ich bin Vater von zwei Kindern und beide haben mal Fußball gespielt. Und es gibt selbst in den U9, U10, U11 Ligen gibt es mittlerweile elternfreie Zonen.
Ja.
Weil die Eltern die Kinder auf dem Platz so pushen, dass sie bloß gewinnen.
Ja.
Ich finde das erschreckend.
Ja.
Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, also zwischen Müttern und Vätern. Mhm. Aber ich finde es wirklich sehr spannend zu beobachten, wie die Kinder mit diesem Druck umgehen, wo eigentlich alle sagen, naja, die sollen Fußball spielen, damit sie Spaß haben. Und ich habe einen großen Respekt mal vor einem Trainer gehabt, der, natürlich geht es darum, auch zu gewinnen. Ja, wenn ich Mannschaft gegen Mannschaft spiele, dann will ich nachher gewinnen. Das Wettbewerb finde ich überhaupt nicht schädlich oder schwierig. Nur es gab diesen einen Trainer, der mit den Kindern nach den Niederlagen gearbeitet und gesagt hat, es ist doch in Ordnung. Die anderen waren besser. Und das, also er den Kindern beigebracht hat, es ist in Ordnung zu verlieren. Und ich glaube, das trifft bei den Jungs noch mal auf eine ganz andere, auf einen ganz anderen Nährboden, weil die sehr schnell damit groß werden, ein Junge hat sich durchzusetzen und dieses höher, schneller, weiter, das wird nach wie vor auch in der Pampers-Liga sehr befeuert, wo man sich manchmal fragt, wer will da eigentlich was, wer will sich da eigentlich wie verwirklichen? Die Kinder sind es in den meisten Fällen nicht.
Und die Waage von Spaß und Leistung stimmt halt an vielen Stellen nicht. Und also ich bin auch, ich spiele Badminton, Jan.
Ah ja, okay.
Seit wann? Ja, schon ein bisschen länger,
nachdem mir
Tischtennis zu langweilig wurde, habe ich Badminton gespielt. Und ich spiele mit einem guten Freund regelmäßig. Und natürlich, wir geben alles. Wir spielen beide, um zu gewinnen. Ist doch klar, wir spielen ja nicht, um den Ball hochzuhalten. Ne? Aber jetzt genau, wie du sagst, danach sitzen wir da noch eine Stunde und quatschen und davor quatschen wir noch eine Stunde und zwischendurch während des Spielens quatschen. Nicht, nein, wir spielen. Aber das ist ja genauso dieser Gedanke. Ne? Ist ja, ich spiele nur, um Spaß zu haben, ist ja auch Blödsinn. Ne? Ja. Das ist natürlich eine Mischung von beiden. Und das ist ja auch das, was uns Menschen, glaube ich, antreibt. Aber was, glaube ich, so diese Männerdynamik angeht, immer stark sein, immer leistungsfähig zu sein, keine Schwäche zu zeigen, ist Teil der Dynamik. Es ist, bitte auch nochmal alle sensiblen Zuhörer, keine Entschuldigung oder irgendwas, sondern wir sind auf der Suche nach Erklärungsmustern. Weil ich bin nicht bereit zu erkennen, hier sitzen drei Männer, die sagen, ja, wir haben auch schon, also für mich auch, Grenzen überschritten. Ich glaube, unsere Partnerinnen, mit denen wir mal zusammen waren oder sind, haben sicherlich auch schon mal Grenzen überschritten. Das gehört bei Beziehungen ja auch dazu. Aber sich auch mal einzugestehen, dass es dafür Erklärungsmuster gibt, die auch mit geschlechtsspezifischen Sozialisationsaspekten zu tun hat, glaube ich, da müssen wir drüber reden.
Mhm.
Ne? Genau wie die Mädchen, die ja natürlich auch drunter leiden unter diesem, also vermutlich, müssen wir die Mädchen und Frauen fragen, unter dem Fokus, sei bitte brav, lieb, sieh gut aus und sei süß und streite nicht.
Mhm.
Also es ist ja genauso ein Teil der Dynamik. Ne? Ja, gut. Das sind immer diese schönen Momente, wenn ich an einen Punkt komme, wo alles gesagt ist.
Ja. Nein, das ist noch längst nicht alles gesagt.
Ja.
Ich in der Arbeit mit den Männern finde ich es sehr bezeichnend, dass wenn man einen Rahmen schafft, in dem Vertrauen entsteht, in dem die sich auch nochmal anders zeigen können, wie oft schon auch die Verzweiflung deutlich wird und die Unzufriedenheit darüber, wie sie agieren, wie sie in manchen Situationen oder was sie an Schaden verursachen. Und ich glaube, das ist so die Haltung, mit der wir versuchen, diesen Männern zu begegnen. Das, was sie tun, die Taten zu verurteilen ohne Wenn und Aber und sie auch an der Stelle immer wieder damit zu konfrontieren. Und wenn mir ein Mann sagt, das war ja nur ein leichter Schubser oder das war ja nur ein leichter Klaps. Ich diesen Mann auffordere, gehen Sie gleich mal in die Fußgängerzone, suchen Sie sich irgendjemanden raus und verpassen demjenigen einen leichten Klaps. Da schauen mich die meisten Männer an und sagen, naja, im Leben nicht.
Ja.
Wenn mir ein Mann sagt, da ist mir die Hand ausgerutscht.
Mhm.
Ich diese Männer wirklich auffordere, sage, stellen Sie sich mal hin, stellen Sie Ihre Hand in die Hüfte, in die Seite und sagen, so, jetzt lassen Sie mal Ihre Hand ausrutschen. Dann fällt die runter. Um eine Hand zu erheben und sie in eine bestimmte Richtung zu bringen, muss ich eine ganze Menge Muskeln aktivieren.
Wie Männer das auch schon sprachlich relativieren.
Genau.
Ne, mir ist die Hand ausgerutscht, ja, da habe ich die halt da mal weggeschubst.
Ja.
Ne, und darüber hinweggehen und da wirklich da sehr. Da
ist was passiert.
Genau, da als mir das damals passiert ist.
Das ist mir passiert, ja, das eine da.
Und genau an der Stelle immer wieder einzuhaken, zu sagen, nein, da ist Ihnen nichts passiert, sondern da haben Sie etwas gemacht. Das haben Sie getan.
Andreas, was ist denn so die Geheimwaffe, die wir so haben als Berater? Also worauf ich hin will, ist nochmal darüber zu sprechen, welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit deinen eigenen Gefühlslagen hat.
Mhm.
Denn es geht ja darum, etwas, was so rationalisiert erklärt wird, der ist mir die Hand ausgerutscht oder das war so und dann wird etwas erklärt, rational, weil meine Frau dies und jenes gesagt hat.
Ja.
Du und ja auch wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, dass es gerade bei Jungs und bei Männern halt auch da weggeht, es zu entrationalisieren und auf diese Gefühlsebenen zu kommen. Inwiefern ist das auch eine Methode in der Beratung und Therapie? Wie kommst du mit Männern, die du sagst, die sind sehr verkopft, das sind Juristen, die können selbst uns als gern redende Menschen an die Wand reden. Wie kommst du mit denen über ihre Gefühle ins Gespräch und welche Rolle spielen die spielen Gefühle bei Gewalt?
Eine große. Ich glaube, ich möchte schon einen Schritt vorher anfangen. Erstmal muss ich bereit sein, verstehen zu wollen, wie diese Männer sich selbst in diese Situation gebracht haben. Und nicht, also es hilft diesen Männern nicht zu sagen, ich erhebe den Zeigefinger und sage, das ist böse, was sie da tun.
Das wissen
die in der Regel. Sondern erstmal sich darauf einzulassen, wie haben Sie diese Situation erlebt, was haben Sie gemacht und was ist da eigentlich passiert? Das Verstehen heißt nicht Verständnis aufbringen, sondern Verstehen heißt, sich in das Innenleben dieses Mannes hineinzuversetzen. Und erstmal hilft es mir dabei, erstmal selbst ein Mann zu sein. Auch mit einer vielleicht sogar typisch männlichen Sozialisation. Das heißt, vieles von dem auch zu kennen, was diese Männer selbst auch erlebt haben. Die Emotionen spielen eine große Rolle, weil also es ist nicht so, dass die Männer gar keine Emotionen benennen könnten. Nur das ist sehr, sehr, sehr beschränkt, bescheiden, passt es beides nicht so richtig, weil es auch was von Abwertung hat, aber beschränkt im Sinne von
wenig,
sehr eingeschränkt.
Wenig Sprache, wenig Wörter.
Genau. Die meisten Männer sagen ja, da war ich so wütend und dann habe ich zugeschlagen.
Hm.
So, das heißt, in deren Verständnis und in ihrer Logik auch, also darf ich nicht mehr wütend sein. Also muss ich cooler werden, ich muss ruhiger werden. Mhm. Und das führt dazu, dass diese Männer tatsächlich immer ruhiger werden. Heißt aber nicht im Sinne von gelassen, sondern sie ziehen sich immer mehr aus der Beziehung und aus dem Kontakt. Und sie halten aus. Und das ist das Gefährliche daran, das funktioniert.
Sie halten aus oder wie du vorhin sagtest, sie gehen halt weg. Sie verlassen die Situation.
Ja, genau.
Aber damit ist es eben nicht getan.
Genau. Und es ist dann irgendwann auch eine Form von Aushalten, nämlich nicht mehr in Klärung zu kommen und nicht mehr in die Aushandlung zu kommen. Die ziehen sich raus und sie halten es aus und sie halten es aus. Und das ist so wie, ja, da musst du halt runterschlucken. Ja, das kann ich tun. Und das müssen wir auch immer. Immer in verschiedenen Situationen. Aber wenn ich nur noch schlucke, muss ich irgendwann kotzen. Und dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Ich kann weder den Zeitpunkt festlegen, noch kann ich die Menge bestimmen. So, das heißt, das ist so, etwas auszuhalten, heißt lange passiv zu sein und dann nur noch in Reaktion zu sein. Und es geht darum, mit diesen Männern daran zu arbeiten, was sie tatsächlich empfinden. Und dass diese Männer, und das ist das, was ich meistens erlebe, dass die Männer irgendwann sagen können, wissen Sie was, ich wusste nicht mehr, was ich noch sagen sollte.
Ja.
So, und das ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit
oder
von Überforderung. Ja. Und genau das zu benennen und zu sagen, ah, okay, da waren Sie also überfordert, als Ihre Frau geredet und geredet und geredet hat. Und das ist so ein erster Schritt, wenn diese Männer sich dann kurz innehalten und sagen, ja, stimmt, hier war ich überfordert. Mhm. Ja, aber. Aber genau an der Stelle innezuhalten und zu sagen, ja, sie waren überfordert. Und das ist etwas, was wir erleben und was wir auch erleben dürfen.
Ja.
Und ich glaube, diesen ersten Schritt zu schaffen, zu sagen, ja, ich darf überfordert sein, ist ein großer Schritt in die Richtung, nicht gleich in dieses Reizreaktionsschema zu kommen, sondern zu sagen, okay, was mache ich eigentlich mit meiner Überforderung?
Ja.
Und definitiv sage ich das den Männern auch, ich bin nicht gerne überfordert. Aber es nützt nichts. Es gibt Situationen, in denen ich das erlebe. Ja. Die Frage ist, wie bewerte ich das? Und da ist so der erste Schritt, auch sagen zu können, ja, ich darf überfordert sein.
Ja.
Ich darf hilflos sein und ich darf sogar ohnmächtig sein. Deswegen bin ich kein Schlappschwanz, deswegen bin ich kein Weichei. Und ich glaube, wenn das geschafft ist und wenn ich so an diese Vielzahl an Emotionen denke, überhaupt an die Worte für verschiedene Emotionen, da muss ich sagen, es ist wirklich egal, ob ich da einen Juradozenten, Juraprofessor, einen Sozialarbeiter oder einen Lehrer vor mir sitzen habe. Wenn es darum geht, Worte für Emotionen zu finden, also schlicht und ergreifend Emotionen zu benennen.
Ja.
Und ich mache das fast mit jedem Mann, dass ich mal sammle. Was kennen Sie denn an Emotionen? Und ich glaube, im Durchschnitt komme ich auf 7 bis 9 Worte für das, was man empfinden kann. Und das ist schon sehr wenig.
Das ist bescheiden und beschränkt. Also wir können genau, das tatsächlich auch dann mal so bewerten. Aber ich finde, dass auch wichtig ist zu bewerten, um mal sichtbar zu machen, wenn du sagst, das ist eine Erfahrung, die habe ich mit vielen Männern, zu sehen, wie wenig Aufmerksamkeit, also wie wir uns manchmal auch lustig machen über die Frauen, ah, die fühlen ständig irgendwas, bla bla bla. Also ohne da das Stereotyp zu beginnen, das, was wir den Frauen da manchmal so ein Stück weit unterstellen oder belächeln, was den Männern wirklich fehlt. Mhm. Also es geht ja nicht darum, die ganze Zeit, also man darf sich ja auch wirklich mal, ich sag mal, so ein bisschen normal fühlen. So, ist nichts, es liegt nichts oben auf. Aber gleichzeitig ist es auch mehr als, was hast du, Hunger, Durst, müde, gut, geil. Also dass es eben da auch mehr gibt.
Das ist der Einstieg in fast alle Beratungsgespräche, dass ich sage, wie geht es Ihnen heute?
Ja.
Und oftmals
gut
kommt die Antwort, gut geht's oder beschissen.
Ja.
Wenn ich mich damit aber nicht zufrieden gebe, und das drohe ich den Männern in der Regel schon sehr frühzeitig an, sage, das reicht mir nicht, ist das tatsächlich erstmal eine Übung in Selbstwahrnehmung und es ist vor allen Dingen eine Übung in dem Finden von Worten. Mhm. Und das ist etwas, was ich, das finde ich sehr, sehr bezeichnend. Ich sage diesen Männern, gerade wenn die sich für Fußball interessieren, wenn sie am Samstag die Sportschau gucken, achten Sie mal auf die Werbung. Da läuft die Autowerbung Und in dieser Autowerbung, die ist so emotional aufgeladen. Da steht im Kleingedruckten, nur ganz kurz eingeblendet, der CO2-Verbrauch, die PS-Zahl oder die Ratenzahlung.
Abenteuer, Leidenschaft.
Genau. Da geht es um
Lebensfreude.
Lebensfreude, um Flexibilität, Energie. Freiheit, das wird transportiert. Und mit diesen Augen haben die diese Werbung, also mit diesen Worten haben die diese Werbung noch nie wahrgenommen. Ja. Und das ist wirklich, manchmal ist das wie in der Schule, dass ich diesen Männern sage, besorgen Sie sich ein Heft, irgendeine Kladde, und wenn es das Schulheft Ihrer Kinder ist, und finden Sie Worte für Emotionen, egal wo die Ihnen begegnen. Bei der Sportschau-Werbung, aber auch in Zeitschriften, finden Sie überhaupt erstmal Worte.
Ja.
Und die aussprechen zu können, und dadurch bekommen sie erst so etwas wie eine Gestalt. Ja, sonst ist es viel zu abstrakt. Aber wenn ich das aussprechen kann, wenn ich das wirken lassen kann, dann wird es auch spürbar. Und das ist etwas, wir werden ganz oft gefragt, ja, woran merken Sie denn, dass Ihre Beratung Erfolg hat? Und dann frage ich gerne zurück, wie definieren Sie Erfolg? Und manchmal ist das auch etwas zynisch, dass sie sagen, na, wäre es ein Erfolg, wenn dieser Mann seine Frau anstatt 5-mal im Monat nur noch 3-mal im Monat schlägt? Wäre das ein Erfolg? Da sagen die meisten, nee, so war das nicht gemeint. Also es gibt wenig Greifbares auch dazu, wie zeigt sich eigentlich Veränderung? Das ist etwas, wo ich in der Arbeit mit den Männern, und das ist ein Prozess, wo ein Marker für mich ist, wie spürbar diese Männer werden, wie sehr sich ihre Sprache verändert, wie genau sie werden darin, Dinge zu benennen. Und ich meine nicht Sachverhalte zu erklären, sondern wie sehr sie innehalten, wenn sie sagen, ja, wie geht's mir eigentlich? Und sie nicht mehr Formulierungen benutzen wie, naja, das sind irgendwie gemischte Gefühle.
Mhm.
Nee, die sind nicht gemischt, das sind ganz viele und die stehen nebeneinander. Und je lebendiger diese Sprache wird, umso mehr habe ich den Eindruck, da bewegt sich etwas, das stärkt die Selbstwahrnehmung und sie nähern sich mehr und mehr dem an, dass sie wahrnehmen, ja, das beschäftigt mich gerade.
Das ist ein wunderbarer Moment, um einmal, wie du gerade sagst, innezuhalten und wie in der Schule wahrzunehmen, unsere Stunde ist um, tatsächlich. Wir reden schon seit über eine Stunde miteinander. Und da Jan und ich das große Glück haben, hier ständig miteinander labern zu dürfen. Andreas, nochmal eine Frage an dich. Gibt es etwas, was du den vielen, vielen, vielen 100.000 Menschen und ZuhörerInnen, die jetzt gerade unseren Podcast zum Thema Männer und Gewalt hören, gerne noch, was noch wichtig wäre, was noch nicht gesagt ist, oder?
Ach, ich würde gerne einen Appell an die Männer aussprechen, die zuhören, und ich würde sie gerne ermuntern, sich zu erlauben, scheitern zu dürfen, weil in jedem Scheitern ist eben auch eine Erfahrung drin, die uns, mit der wir uns entwickeln können. Ich meine damit nicht, dass mein Leben möglichst geprägt sein muss von Scheitern, sondern wenn wir scheitern, ist das ein Teil unseres Lebens und einen Umgang damit zu finden. Ich würde mir wünschen, dass das Thema häusliche Gewalt insgesamt ein besprechbareres Thema wird.
Ja.
Dass es nicht mehr so tabuisiert ist, dass es nicht mehr so mit Makel, also es ist ein Makel, aber dieses mit Makeln behaftet führt ganz oft dazu, dass es nicht mehr angesprochen wird.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich deutlich merke, und dann kommen wir vielleicht ganz zum Anfang unseres Gesprächs, die Gewalt in Mehrfamilienhäusern wird auch oftmals deshalb dort eher wahrgenommen, weil es dort Nachbarn gibt.
Ja.
Weil dort Nachbarn sich beschweren wegen ruhestörenden Lärms. Gar nicht so sehr, weil die sich so Sorgen machen um das, was da geschieht. Aber es gibt diese Gewalt auch in den Einfamilienhäusern mit großen Grundstücken. Mhm. Und ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und dieses Problem nicht bekämpfen, wenn wir es nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zuschieben, ja, ja, sondern anerkennen, ja, Konflikte, Auseinandersetzungen gehören zu unserem Leben dazu und die Gefahr, dass wir Grenzen überschreiten, ist für jeden von uns groß. Und je früher wir darüber reden können und je früher gerade Männer auch sagen können, ich weiß da nicht mehr weiter, umso eher sind sie vielleicht auch bereit, sich Unterstützung zu holen und ja, vielleicht auch eine der mittlerweile doch mehr werdenden Beratungsstellen aufzunehmen.
Eine wunderschöne Einleitung in ein abschließendes Schlusswort, was ich jetzt fortsetze und dann gleich an dich übergeben werde, Jan. Ich mache es noch ein bisschen allgemeiner. Liebe Menschen, die Gewalt ausüben oder Angst haben, Gewalt auszuüben, holt euch Hilfe. Es gibt auf Männer- wie auf Frauenseite Netzwerke, Beratungsstellen, die bereit sind, auch über die Tat und die Gewalt hinaus ins Gespräch zu kommen und gucken, was steckt dahinter, was liegt dahinter. Liebe Menschen, wenn ihr Opfer von Gewalt werdet, von Grenzüberschreitungen, holt euch bitte auch Hilfe. Denn, ich glaube, das ist auch klar geworden, nicht ihr seid für die Gewalt verantwortlich. Ich war mit 13 nicht dafür verantwortlich. Ich habe nicht Hurensohn gesagt, dass ich eine auf die Nase gekriegt habe, sondern der Täter ist dafür verantwortlich. Und auch dann holt euch Hilfe bei den bekannten Beratungsstellen oder natürlich auch bei uns bei Echte Männer reden. Ja, ich habe für meinen Teil alles gesagt. Danke, Andreas, dass du da warst. Und heute gehören die letzten Worte dir, lieber Jan.
Vielen Dank. Du hast gerade gesagt, du hast alles gesagt. Ich habe noch ein paar Stellen, wo ich andocken kann. Und ich glaube, dass ich mir das Komplettpaket von dem, was ich gerade im Kopf habe, für eine andere Stelle aufhebe. Denn das war ja, glaube ich, zu viel, wenn wir schon eine Stunde hier sitzen. Ich finde das Thema unglaublich wichtig, unglaublich spannend. Ich finde das schön, dich hier erlebt zu haben, Andreas, als meinen Gast in meinem Wohnzimmer.
Dankeschön.
Nabel der Welt.
Im Nabel der Welt. Und ja, freue mich darüber, dass wir das hier machen. Und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts auch in Verantwortung gehen, wenn sie mitbekommen, dass an Stellen Gewalt ausgeübt wird, die vertuscht wird und dass das alles angesprochen wird. Weiß nicht, ich bin jetzt gerade ein bisschen leer.
Ich hatte versucht, dir die ganze Zeit telepathisch übermitteln, einfach nochmal zu sagen, liebe Zuhörer, das war der Podcast Echte Männer reden. Möchtest du das noch machen oder soll ich das jetzt einfach zu Ende? Nee, mach du das mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Podcast Echte Männer reden mit Jan,
mit Rüdiger
und Andreas.
Bis bald. So.
So.
Hat nicht so geklappt mit dem